Die Zeit des Stillstands sei vorbei, das hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt und die Ergebnisse des gestrigen Ukraine-Gipfels in Paris klingen zumindest so. Da wären nämlich eine vollständige Umsetzung des Waffenstillstands bis Ende des Jahres, also in den kommenden 3 Wochen, ein Teilabzug von Truppen und ein weiterer Gefangenenaustausch. Der Gipfel war das erste direkte Aufeinandertreffen der russischen und ukrainischen Präsidenten Putin und Zelensky. Frankreichs Präsident Macron und Angela Merkel haben vermittelt.
Wir lassen uns diese Ergebnisse erklären und deuten von unserer Korrespondentin in Moskau. Sie ist für den Ukraine-Gipfel in Paris. Guten Morgen, Christina Nagel.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das klingt so gut, aber wir sind schon so oft enttäuscht worden. Gehen Sie denn von einer schnellen, vollständigen Waffenruhe in der Ostukraine aus?
Ja, das ist schon wieder eines der dicken Bretter, die quasi auf dem Tisch liegen. Es ist nicht ausgemacht, dass das tatsächlich funktionieren wird. Das braucht viel guten Willen. Trotzdem sind diese anderen beiden Punkte, Gefangenenaustausch, weitere Truppenentflechtung, natürlich auch noch mal so ein paar Grundlagen, auf denen man aufbauen kann, dass es ein bisschen mehr Vertrauen gibt. Und man hat eben auch gesagt, die OSZE, die ja die Waffenruhe eigentlich immer beobachtet und Verstöße registriert, die soll halt künftig öfter auch intensiver diesen Waffenstillstand überwachen. 24 Stunden, 7 Tage. Die Woche. Vielleicht bringt das ein Stück weit weiter, aber es ist wieder das Prinzip Hoffnung im Prinzip.
Sind denn die Ergebnisse ein Zeichen dafür, dass die Präsidenten Putin und Zelensky miteinander können? Also manche Ukrainer befürchten ja, dass der erfahrene Putin den Neuling Zelensky ausmanövrieren könnte.
Ja, da hat Zelensky auch gestern nochmal in der Pressekonferenz extra und ganz deutlich betont, dass das natürlich nicht der Fall wäre, dass er dann auch rote Linien hat, die er nicht überschreiten würde. Und damit sind wir im Prinzip bei den Punkten, die alle nicht verhandelt worden sind oder nicht ausverhandelt worden sind. Der ganze Komplex der politischen Friedensregulierung ist im Prinzip weiter ungeklärt. Das heißt, man weiß immer noch nicht, wie man es schaffen will, dass es Wahlen in den besetzten Gebieten geben kann. Man weiß immer noch nicht, wann und wie es einen Sonderstatus geben kann. Man weiß immer noch nicht, wer wann die Kontrolle über die russisch-ukrainische Grenze wieder zurückbekommt. Das sind alles noch Dinge, die geklärt werden müssen. Und deshalb haben die 4 sich ja auch schon gleich verabredet und haben gesagt, gut, nächstes Treffen gleich mal in 4 Monaten. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen den Schwung nutzen, den wir gestern mitbekommen haben, damit es jetzt wirklich mal vorangeht.
Vermittelt haben Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel. Es gab ja auch Einzelgespräche in allen Konstellationen. Welchen Anteil haben die beiden an diesem Ergebnis?
Sie haben, glaube ich, so ein bisschen die Rolle, tatsächlich immer mal wieder den Impuls zu geben, denkt doch noch mal nach, können wir nicht hier noch was machen, können wir nicht da noch was machen. Sie hatten sicherlich aber auch den Auftrag, ein bisschen zu gucken, dass eben nicht das passiert, was viele befürchten, dass eben ein Routinier Putin einen Politneuling Zelensky da über den Tisch zieht. Also so ein bisschen ausgleichen zu machen, auch Druck zu machen gleichzeitig und zu sagen, Mensch, lieber russischer Präsident, du weißt doch, wir müssen demnächst wieder die Sanktionen verlängern. Beweg dich doch mal im Ost-Ukraine-Konflikt, dann können wir vielleicht da auch was machen. Also das ist so die Rolle, die die beiden haben. Und es braucht, glaube ich, auch einen neutralen Rahmen, in dem diese Gespräche stattfinden können.
Das Treffen von Putin und Merkel wurde ja überschattet vom mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier im August in Berlin. Wie groß ist diese diplomatische Krise?
Beide haben einfach dazu wenig Stellung genommen. Sie haben gesagt, wir sind ja eigentlich hier, um über den Ukraine-Gipfel zu reden. Trotzdem war das Thema natürlich bei den bilateralen Gesprächen, also beim 4-Augen-Gespräch zwischen den beiden. Angela Merkel hat es angesprochen, hat nochmal eingefordert, dass Russland bei der Aufklärung dieser Tat doch bitteschön mithelfen würde. Präsident Putin hat da gekontert, hat gesagt, naja, es wäre ja vermutlich gar nicht dazu gekommen, wenn die Deutschen vorher kooperiert hätten, denn Russland hätte immer auf die Auslieferung dieses Mannes, den er als blutrünstigen Banditen bezeichnet hat, der unter anderem für einen Terroranschlag in der Metro in Russland verantwortlich sei, mitverantwortlich sei, dass man die Auslieferung immer wieder eingefordert habe und Deutschland habe da nicht kooperiert. Also man kriegte so ein bisschen den Eindruck in der Pressekonferenz, als wolle er sagen, was weint ihr eigentlich um einen Mann, der so viele Menschen selbst abgeschlachtet hat.
Frau Nagel, Sie sind unsere Moskau-Korrespondentin, aber jetzt gerade in Paris und jetzt hörten wir, Sie bleiben noch ein bisschen länger da. Warum denn?
Ja, es ist halt Generalstreik. Also man fragt sich natürlich schon, manchmal muss man einen Gipfel ausgerechnet da machen, wo wirklich gestreikt wird, wo vieles ausfällt, wo die ganzen Delegationen zum Teil auch gestern im Stau standen. Und heute sind halt, weil es heute nochmal einen Großkampftag hier gibt, einige Flüge gestrichen worden, auch der nach Moskau.
Über die Ergebnisse des Ukraine-Gipfels haben wir mit unserer Korrespondentin gesprochen, die einst Moskau-Korrespondentin war und jetzt unsere neue Paris-Korrespondentin offenbar wird. Vielen Dank, Christina Nagel.
Ja.
Tschüss.